Wie geht's euch? Nach dem, was ihr gerade hier gesehen und gehört habt. Also mir geht es, ich bin erschlagen, denn ich habe es gehört und gesehen. Ich bin ein Coda, ein Kind von gehörlosen Eltern. Und mir sind beide Welten vertraut. Und deswegen war das für mich eine doppelte Ladung an Emotionen. Zum einen für mein Gehör und zum anderen für meine Augen. Und da ich in zwei Welten aufgewachsen bin, möchte ich auch gerne ein Stück weit diese zwei Welten in der Predigt respektieren. Und ich habe vor, mit euch heute zwischen zwei Geschichten hin und her zu springen. Und deswegen werde ich ganz kurz einfach einen Titel oben ansetzen, damit ihr seht, wo ich mich ungefähr befinde. Maya. Maya ist eine selbstbewusste Mutter und lebt in Amerika. Fest im Leben stehend und eines Tages wurde sie von einer sehr reichen und kultivierten Freundin aus Senegal zu ihr nach Hause eingeladen. Senegal ist eines der wohlhabenden Länder im Westen von Afrika. Und sie wurde zu einem besonderen Anlass eingeladen. Und während sie diese dekadente Villa erkundete und die eleganten Gäste beobachtete, die umherliefen, dann bemerkte sie einen wunderschönen und extravaganten Teppich mitten im Raum liegen. Dieser extravagante Teppich, der so wunderschön anzusehen war, er lag mitten im Saal. Und alle Leute gingen ganz vorsichtig und behutsam um diesen Teppich herum. Keiner lief über diesen Teppich. Und Maya stand dort und beobachtete diese ganze Szene. Und sie fand das irgendwie schrecklich. Sie fand das schrecklich und sie meinte, warum war dieser Gastgeberin, dieser Frau aus Senegal, dieser Teppich so wichtig, dass die Gäste darauf nicht laufen durften? Das kann doch nicht angehen. Sie sagte, die Gäste müssen sich doch wohlfühlen und dürfen doch über einen Teppich laufen. Also beschloss sie, etwas gegen diese versnobte Haltung zu tun. Also entschied sie sich, ganz hoch erhoben, über diesen Teppich zu stolzieren. Sie betrat den Teppich ganz demonstrativ und mit erhobenem Haupt und sagt, hier auf diesem Teppich darf man rumtreten. Dafür ist ein Teppich ja schließlich da. Und ihr war auch völlig egal, was die anderen Gäste dachten. Denn diese lächelten nur etwas verkrampft, standen an der Seite miteinander und haben gesagt, ja, das ist ja ganz nett. Aber naja, Maya hat den Mut bewiesen, oder? Und darauf war sie auch ganz stolz. Sie hat gesagt, ich finde, dass Teppiche dafür da sind, dass man darauf rumlaufen darf. Also zeige ich den Leuten das auch. Und damit hat sie ihren Mut bewiesen, dass sie auch was getan hat dafür, für diese Einstellung. Und sie wollte auch ein Stück weit dieses Eis brechen, aus ihrer Sicht. Und die Gäste dazu motivieren, dass Teppiche dafür da sind, dass man darauf rumlaufen darf. Jawohl, sie hat das Richtige getan, oder? Aufstehen und das Richtige tun, das zeugt von Mut und von Stolz. Und wenn wir uns Maya mal genau anschauen, sie war selbstbewusst und sie handelte aus Überzeugung. Sie hält nichts von einer dekadenten materialistischen Lebensweise. Ihr sind die Menschen wichtig. Und davon war sie überzeugt. Und wenn man schon Gäste zu sich einlädt, dann sollte man diese Gäste gefälligst mit Achtung und Würde behandeln und ihnen diesen Teppich zur Verfügung stellen. Maya war überzeugt, dass den Menschen die Dinge dienlich sein sollen und nicht andersherum. Und das hat sie auch ausgelebt und stand dafür ein. Eine Frage an uns. Wie ist es mit uns Christen heute? Stehen wir für unsere Überzeugung, für unseren Glauben ein? Leben wir es aus und zeigen den anderen Leuten, wofür wir stehen? Oder wovon wir überzeugt sind? Von der Wahrheit, die wir erkannt haben? Gehört es nicht zu unserer Pflicht als Christen, für die Wahrheit einzustehen, Mut zu zeigen und aus Überzeugung zur Wahrheit zu handeln? Funktioniert. Genau das taten auch einige Männer aus Judäa. Und ich befinde mich jetzt in der Geschichte, in der Apostelgeschichte 15. Ihr dürft gerne mit aufschlagen. Ich werde jetzt nicht so viele Verse vorlesen, sondern nur einzelne Aspekte herauspicken. Da sind Paulus und Barnabas auf der Missionsreise und sind gerade in Antiochia. Und sie sind gerade dabei, von ihrer Missionsreise zu erzählen. Von ihrer Geschichte mit Gott. Und plötzlich kommen diese Männer. Und das Interessante ist, da steht wirklich in 15 Vers 1, Apostelgeschichte 15 Vers 1, ich lese hier aus der Elberfelder. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Da steht, es kamen einige von Judäa herab. Wir wissen also gar nicht, welche Menschen das sind, aus welcher Personengruppe sie stammen. Und dann kommen sie und sagen, wenn ihr nicht nach dem Gesetz von Mose beschnitten worden seid, dann könnt ihr nicht errettet werden. Das war ihre Überzeugung. Das war ihr Glaube. Und sie standen dafür ein und haben es ausgesprochen. Die Bibel ist an dieser Stelle vorerst vorurteilsfrei. Wir wissen nicht, welche Männer das waren. Vielleicht sollten wir es auch noch gar nicht wissen, damit wir keine Vorurteile haben. Denn es geht jetzt um das, was geschieht. Lass uns mal in diese Männer hineinversetzen. Diese jüdischen Männer. Sie lebten mehrere tausend Jahre lang in den Gesetzen von Mose. Für sie war das ihr Leben, für sie war das ihre Überzeugung, das war ihre Realität, das war ihr Maßstab, das war ihre Wahrheit. Es war ihr Glauben. Und alle lebten danach. Und es bestand ein Konsens. Und alle waren sich einig. Und dann kommt da so ein Rebell, der hält sich für einen Gott und tut Dinge, die nicht mit ihrer Überzeugung übereinstimmen. Und dazu bekommt dieser Typ auch noch eine ganze Gefolgschaft, die sich Jünger nannten. Selbst die eifernden und ehrgeizigen Juden lassen sich von diesem Jesus da einhüllen. Wie zum Beispiel Paulus lässt er sich von Jesus bequatschen. Dann sagten sie, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt wollen sie auch noch die Heiden mit ihrem Quatsch irgendwie belabern. Mit diesem Jesus-Wahn. Zugegeben, ich habe ein bisschen überspitzt dargestellt. Da müssen wir was dagegen tun. Lasst uns erheben voll Mutes und dafür eintreten, wofür wir glauben und wovon wir überzeugt sind, von dem Gesetz Moses. Wir müssen aufstehen und aus Überzeugung handeln. Jawohl, auch diese Männer aus Judäa standen für ihre Wahrheit, für ihren Glauben ein. So wie Maja. In der Zwischenzeit, wir sind wieder bei Maja, kamen einige Dienstmädchen und nahmen diesen extravaganten Teppich, auf dem die Maja eben gerade rumgelaufen ist, wieder weg und trugen ihn aus dem Raum heraus. Und Maja war plötzlich verwundert über diese Reaktion. Will die Gastgeberin etwa nicht, dass ihr extravaganter Teppich beschmutzt wird? Wir sind doch alle saubere Menschen, wir haben doch jetzt nicht irgendwie gerade im Dreck rumgespielt. Wir sind doch zum Essen eingeladen. Warum wird er jetzt rausgetragen? Ja, das passt. Das passt. Jetzt den Teppich schön wegnehmen und den Luxus für sich alleine haben. Bloß nicht mit anderen teilen. Mein Teppich, mein schöner Teppich. Und jetzt legt sie sogar noch einen drauf, dachte sich die Maja. Was will sie mir damit denn sagen? Dass ich mich gefälligst zurückhalten soll? dass teure Teppiche nur dafür da sind, zu bestaunen? Als Deko? Jetzt zieht sie sich auch noch zurück, um mir ja keine ihre Stirn nicht zu bieten. Ja, was macht man in so einer Situation? Jetzt hat man da etwas gemacht, etwas gezeigt, wofür man einsteht, und dann zieht sich der andere zurück. Zumindest augenscheinlich. Da will man seinen Mut beweisen und den Leuten zeigen, dass man überzeugt ist von etwas, und der andere macht einen Rückzieher. Und Maya fragt sich, war ich jetzt erfolgreich? War das jetzt gut? Konnte ich sie jetzt überzeugen? Ein kurzes Beispiel. Wenn du davon überzeugt bist, wie du dein Kind erziehst, und da kommt jemand und zeigt dir, so wie du das Kind erziehst, das ist nicht richtig. Ich würde das so machen. Ich würde so mit dem Kind umgehen. Bringt das dich wirklich zum Nachdenken? Oder wie würdest du reagieren als Mutter? Wie mögen sich Paulus und Barnabas gefühlt haben? Da kommen diese judäischen Männer und sie kritisieren ihre Art der Verkündigung oder den Inhalt sogar der Verkündigung. Und sie meinten, dass die Errettung nur durch die Beschneidung nach Mose geschehen kann. Wie verhielten sich Paulus und Barnabas und die anderen Jünger und die Apostel, meine ich? Statt sich zurückzuziehen, entschieden sie sich, diese Streitfrage zu klären, und zwar ganz offiziell in Jerusalem. Also gingen sie nach Jerusalem. Und dann standen die Pharisäer auf, die jüdischen Männer, und ermahnten erneut zur Beschneidung nach dem Gesetz von Mose. Vers 5. Sie traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Und jetzt wurde dieses Thema nochmal aufgegriffen. Was tat Petrus, als sie diese Anklage sozusagen hörten? Wie hat Petrus reagiert? Und da möchte ich gerne Vers 8 bis 11 vorlesen. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihm Zeugnis, indem er ihm den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir, dass die Gnade des Herrn Christus in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene. Was taten die Ankläger, die Pharisäer, die diese Kritik geäußert haben? Man kann nur nach dem Gesetz von Mose beschnitten werden. Das haben sie vorgetragen, standen für ihren Glauben ein. Und dann haben die anderen reagiert, haben gesagt, naja, wir glauben, dass wir durch den Glauben an Christus gerettet werden. Und nun standen zwei Positionen gegenüber. Aber was taten die Pharisäer? Aus diesem Text wird nicht sehr viel deutlich, aber ich bezweifle, dass diese Pharisäer jetzt weiter geschimpft haben. Ich bezweifle, dass sie jetzt sich aufregen würden und würden sie versuchen, jetzt mit aller Kraft zu überzeugen, dass es jetzt entscheidend ist, nach dem Gesetz von Mose zu handeln. Sie hatten einen berechtigten Einwand aus ihrer Überzeugung heraus. Und sie standen zu ihrem Glauben. Und was taten sie dann? Sie schwiegen und hörten zu. In Vers 12. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten. An dieser Stelle geschieht etwas ganz Wichtiges, was für den ganzen Verlauf des Apostelkonzils, also hier die Versammlung in Jerusalem, wichtig ist. Wenn man streitet um ein Thema, es ist wichtig, auch mal zuzuhören. Und die Pharisäer taten das. Und ich finde, das ist eine ganz noble Eigenschaft. Oftmals werden die Pharisäer immer so negativ bewertet. Aber an dieser Stelle schwiegen sie. Und das finde ich bewundernswert. Und sie haben versucht, die Sicht des Gegenübers anzunehmen und wahrzunehmen. Und das geschah hier auch. Sie hörten dem zu, was Paulus und Barnabas und Petrus, was sie alles erlebt haben mit dem Heiligen Geist, mit Gott, auf ihrer Missionsreise, was sie alles erlebt haben. Sie haben sich geöffnet, sie haben sich zurückgenommen und sie haben zugehört und haben versucht zu verstehen, aus welcher Überzeugung der andere handelt. Zu verstehen, wie der Glaube des anderen ist. Maja, völlig entsetzt, steht sie da. Beobachtet, wie dieser extravagante Teppich rausgetragen wird, an dem sie ihre Heldentat vollzogen hatte. Und wenige Minuten später wurde ein neuer, anderer, ebenso extravagante Teppich wieder reingetragen. Und wieder an die gleiche Stelle gelegt. Die Dienstmädchen legten diesen Teppich aus und stellten sogar noch Teller dazu, Gläser, Wein, Schalen mit Reis und Hühnchenfleisch. Und die Gastgeberin klatschte in die Hände und verkündigte: Ich freue mich heute Abend, dass wir zu Ehren unserer geliebten Schwester Maja aus Amerika ein traditionelles senegalesisches Menü zu uns nehmen dürfen. Nehmen Sie doch bitte Platz an unserem Teppich. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie sich Maja fühlte. Völlig errötet versank sie in ihrer Scham. Sie war eben gerade mit ihren Schuhen über diesen Teppich gelaufen, der eigentlich als Tischtuch für das Essen gedacht war. Ja, was ist da passiert? Maja war anscheinend nicht bewusst, welche Kultur in Senegal herrschte. Eine Haltung der Kultiviertheit, könnte man sagen, hätte sie davon abgehalten, so etwas Beschämendes zu tun, auf dem Essenstisch rumzulaufen. Was in der einen Kultur eine bestimmte Funktion erfüllt, kann in der anderen Kultur völlig anders wirken. Ein kultiviertes Essen in Senegal geschieht auf einem extravaganten Teppich auf dem Boden. Ein kultiviertes Essen in Deutschland wäre ein langer Tisch mit Kerzenschein an Stühlen. Es sind unterschiedliche Formen, unterschiedliche Gestalten. Aber doch sagen sie dasselbe aus. Der Gastgeber freut sich über seine Gäste und beschert ihnen ein wundervolles Essen mit dem Besten, was er hat. Und beide tun es auf ihre Art. Beide tun es aus Wohlwollen dem anderen gegenüber. Und es hat sich halt ebenso im Laufe der Jahre entwickelt. Jede Kultur auf ihre Weise. Anderes Land, andere Sitten. Kehren wir wieder zurück in das Land Israel, zum Apostelkonzil in Jerusalem. Dort, wo sich die Apostel und die Pharisäer über diese Frage des Heils gestritten hatten. Die Pharisäer schwiegen, sie hörten zu, was Petrus und seine Freunde mit Gott zu erzählen hatten. Und wie ist es dort? Die Personengruppe der Juden, die überzeugt war von der Beschneidung, und die andere Personengruppe, die überzeugt war, die geistliche Beschneidung, die des Glaubens. Die Apostel sind überzeugt, dass der alte Bund durch den neuen abgelöst wurde. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Und für sie war das die Wahrheit, glasklar. Denn sie hatten das ja aus erster Hand, von Jesus erfahren. Und sie hätten einfach nur gegenhalten können. Denn sie hatten ja die Wahrheit direkt von Jesus bekommen. Aber wäre das zielführend gewesen? Wäre das zielführend gewesen, wenn die Jünger angefangen hätten, direkt dagegen zu argumentieren? Wie gingen jetzt die Apostel mit den Pharisäern um? Die Pharisäer haben zugehört und sie haben geschwiegen. Und die Apostel? Jetzt stand nämlich Jakobus auf. Und Jakobus verwendete die gleiche Quelle wie die Pharisäer, nämlich die Schrift, das Gesetz Mose und die Propheten. Und er zitiert die Propheten und eröffnet ihnen einen Weg aus ihrer Perspektive. Und das ist in Vers 15 und 16. Und er zitiert aus einem Text, der für die Pharisäer bekannt war. Und er sagt, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist. Entschuldigung. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Hier zitiert Jakobus aus den Schriften, der für die Pharisäer vertraut war. Was macht Jakobus an dieser Stelle? Er stellt etwas Entscheidendes in den Mittelpunkt. Er versucht nicht, die Unterschiede aufzuarbeiten, die jetzt da vorhanden war zwischen der Überzeugung der Juden oder der Pharisäer und der Überzeugung der Apostel. Er versucht, das nicht gegenüberzustellen, sondern er versucht, den Willen Gottes in den Mittelpunkt zu stellen. Was will Gott eigentlich? Er will jeden Menschen retten. Das war der Anspruch von Gott. Und damit zitiert er aus dem Alten Testament, wo Jesus noch gar nicht vorhanden war, zumindest nicht direkt, und sagt, der Anspruch ist, Gott will alle Menschen retten. Damit baut er eine Verbindung zu den Pharisäern auf, über die Schrift. Und er versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden, nämlich der Anspruch von Gott, alle Menschen zu retten. Was macht Jakobus nicht? Er spricht den Pharisäern ihren Glauben nicht ab. Er sagt nicht, dass es falsch ist, sondern er wertschätzt dieses Alte Testament. Er wertschätzt die Schriften, nach denen diese Pharisäer gelebt haben. Jakobus hat nämlich das verstanden, was Maja in ihrer Situation nicht ganz verstanden hatte. Jakobus hatte den Blick und den Respekt für die Art und Weise, wie der andere sein Glauben lebt, seine eigene Überzeugung lebt. Welche Schlussfolgerung ziehen wir jetzt aus diesen beiden Geschichten? Welche Schlussfolgerung ziehen wir für unser Leben? Oder ich frage noch ein bisschen schärfer, welche Schlussfolgerung ziehen wir für unser christliches Zusammenleben hier in der Gemeinde? Jeder Einzelne, der hier im Raum sitzt, hat eine ganz eigene persönliche Geschichte mit Gott. Eine ganz eigene persönliche Biografie. Einen ganz eigenen Charakter. Eine ganz eigene Persönlichkeit. Und die Erfahrung erst, wenn ich etwas erfahren habe, etwas erlebt habe, kann mir keiner wirklich sagen, das wirklich nachvollziehen zu können, zu 100%, weil die Gefühle und das, was ich damit verbunden habe, viel mehr ist, als ich jemals erzählen könnte. Jeder hat seinen eigenen wunderbaren Teppich geknüpft. Einen ganz teuren Teppich des Glaubens. Wisst ihr eigentlich, wie lange es dauert, so einen Teppich zu knüpfen? So einen richtigen Perserteppich? Es dauert schon eine Weile. Ich weiß nicht genau, also ich habe mal nachgelesen, zum Beispiel ein normaler Teppich, den man so in den Flur legt, da braucht man eineinhalb Wochen für, wenn man täglich dran arbeitet. Jetzt stellt euch mal vor, da ist jemand, der ist 20 Jahre im Glauben und arbeitet seit 20 Jahren an seiner Überzeugung, wie er Gott wahrgenommen hat, wie er Gott studiert hat, durch die Schriften. Und ja, es gibt unterschiedliche Weisen des Glaubens und das spüren wir. Wir spüren das, dass der andere irgendwie manchmal so einen anderen Blick hat auf die Sache oder man eine ganz andere Überzeugung hat von einer Sache, theologisch gesehen. Und wir merken, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, miteinander auszukommen. Der eine knüpft den Teppich lieber so, mit blauen Farben, mit grünen Farben, und der andere sagt, blau und grün, das ist nicht so mein Ding, ich mag es lieber rot. Oder verschiedene Muster. Aber ich bin eher nicht so der Karo-Typ, so mit geflochten, ich mag es lieber so geschwungen. Ja, jeder hat seine eigene Art, den Glauben zu leben. Und ich denke, das sollte man auch respektieren. Und jetzt stehen wir hier vorne. Und wir stehen hier zusammen in diesem Raum. Hörende und Gehörlose. Und ich glaube, einfach aus meiner Erfahrung heraus, von dem, was ich erlebt habe, dass Hörende und Gehörlose unterschiedlich glauben. Ich möchte nicht so auf das Theologische eingehen, auf die Lehren. Das ist nämlich jetzt gerade nicht so wichtig, sondern es geht jetzt speziell um die Art und Weise, wie Hörende und wie Gehörlose glauben. Und wir haben es vorhin gespürt. Jetzt können wir wechseln. Wir brauchen ein Mikro. Damit die Gehörlosen auch mich als Prediger live erleben können.
Es stimmt doch, dass der Glaube zwischen Gehörlosen und Hörenden unterschiedlich ist, oder? Was ich eben auch erzählt habe. Die Hörenden leben ihren Glauben anders und die Gehörlosen, ihr lebt den Glauben auch anders. Wie ihr zur Schule gegangen seid, wie Hörende zur Schule gegangen sind. Die Hörenden haben sich untereinander unterhalten, haben sich gut verstanden. Es gab viele verschiedene Leute, man hat ganz viel erlebt. Das ist für Hörende ganz einfach. Aber für euch Gehörlose war das doch schwer. Ihr seid aufgewachsen mit nur ganz wenigen Gehörlosen. Ihr habt zwar in der Schule auch andere Gehörlose getroffen, aber in Deutschland im Allgemeinen gab es ja ganz wenig Gehörlose. Und auch in der Gemeinde seid ihr nur kleine Gruppe, wenn man das vergleicht damit, wie viel Gehörlose ihr seid. Ihr lebt also doch etwas anders als die Hörenden. Und diese Gehörlosengemeinschaft ist deswegen auch für euch wichtig. Ihr investiert sehr viel, um hierher zu kommen, um sich gegenseitig zu besuchen, um diese Gemeinschaft, diese Freude miteinander teilen zu können. Was ist das, was euch diese Kraft gibt, diese starke Gemeinschaft? Für Hörende ist das leichter, zu einer Gruppe dazuzukommen oder Anschluss zu finden. Durch eure Gehörlosigkeit müsst ihr natürlich auch mehr auf eure Augen achten und nehmt mehr wahr. Wir haben ja eben gesungen, Luna hat in Gebärden gesungen und Maren hat lautsprachlich gesungen, den Text. Und ich habe das gehört und verstanden. Und es hat auch mein Herz berührt. Und das ging euch doch auch so, oder? Diese Bewegungen, die Luna gemacht hat, die waren wow. Also das war für mich sehr emotional, das auch mit den Augen wahrzunehmen. Und mein Herz wurde richtig angefüllt. Ich habe richtig eine Gänsehaut bekommen. Gehörlose haben also auch einen anderen Weg des Glaubens. Vielleicht wäre das schön, wenn Gehörlose und Hörende sich über ihre Art des Glaubens austauschen könnten. Hörende, die können sich so schnell über Informationen austauschen. Und für Gehörlose ist es einfach schwieriger, auch dass man Sprache nicht so einfach versteht, dass man nachfragt, was heißt dieses und jenes Wort, aber ihr seid so stark mit euren Augen. So wie ihr die Welt wahrnehmt, mit viel mehr Gefühl, die Farben, die auch den wie Gott durch euch wirkt oder mit euch arbeitet, das kann man einfach nicht mit Worten beschreiben. Nur durch Hände kann man das beschreiben. Und ihr seid auch eine Stärke für die Hörenden.
Dankeschön. Was uns also verbindet, ist nicht die Art, wie wir den Teppich knüpfen. Ist nicht das gleiche Muster oder das Muster, was wir vielleicht zusammen haben können. Ja, es gibt so manche Glaubensgruppen, die knüpfen ihren Teppich immer gleich. Oder anders zu den anderen Gruppen. Und es gibt verschiedene theologische Ansätze zur Lösung von Problemen, die wir haben. Aber bei diesem Teppichknüpfen geht es nicht unbedingt immer nur um dogmatische Sachen, um theologische Sachen. Beim Teppichknüpfen geht es auch um unsere persönliche Geschichte. Um das, was wir wahrnehmen. Wir haben es eben gerade gesehen. Ich sage bewusst gesehen. Denn Gehörlose nehmen die Welt mit ihren Augen wahr. Und durch ihre Augen können sie etwas anders wahrnehmen, als wir mit unseren Ohren wahrnehmen können. Und so würden sie ihren Teppich auch anders knüpfen. Mit anderen Gefühlen, mit anderen Geschichten. Einer gehörlosen Geschichte. Und das Einzige, was da eigentlich wirklich verbindet, ist, dass wir alle den Teppich knüpfen. Warum? Wir sind motiviert, diesen Glaubensteppich zu knüpfen, weil wir überzeugt sind, dass Gott da ist. Ob wir diese Überzeugung daraus nehmen, dass wir die Schriften studieren, also die Bibel studieren, dass wir miteinander in einen Austausch gehen und unseren Verstand einsetzen, um Gott zu verstehen. Oder ob wir Gott erleben, erfahren und über unsere Augen wahrnehmen. Ich will damit nicht sagen, dass der Glaube nur mit dem Verstand zu verstehen ist oder der Glaube nur mit dem Herzen zu verstehen ist, denn das gehört zusammen. Und ich will auch nicht sagen, dass Hörende nur mit dem Verstand glauben und das Gehörlose nur mit dem Herzen glauben, das will ich auch nicht sagen. Aber ich glaube, dass jeder Glaube unterschiedlich gewichtet ist, dass es unterschiedliche Gewichtungen gibt. Der eine legt mehr Wert auf dieses Muster und der andere mehr auf diese Farben, auf diesen Zugang. Das Entscheidende ist, dass wir miteinander ins Gespräch darüber kommen und dass wir dem anderen eine neue Perspektive eröffnen können, eine Sichtweise, die man selber vielleicht nie so gesehen hätte. Und das funktioniert, indem man sich zurücklehnt mit seiner Überzeugung, zuhört und versucht, den anderen zu verstehen, so wie die Pharisäer auch zugehört haben. Aber auch den Glauben des anderen wertzuschätzen, das hervorzuheben, was so wichtig ist an dem Glauben des anderen. Und es ist manchmal echt schwer, wenn ich von etwas überzeugt bin. Mein Glaube, das hat so funktioniert, ich habe so Gott erlebt und ich habe die Bibel so verstanden und dann plötzlich kommt da jemand daher und sagt, nee, also ich finde das nicht so, ich sehe das ganz anders. Da fühlt sich mein Glaube ein bisschen angekratzt, oder? Aber wenn man das auf eine andere Art und Weise macht, indem man zuhört und versucht zu verstehen, dann nimmt man sich selber zurück. Man steigt quasi aus sich heraus und versucht die Welt mit anderen Augen zu sehen. Ich würde euch gerne dazu einladen, dass wir dies heute leben können. Vielleicht auch die ganze Woche über oder die nächsten Wochen über. Ich bin jetzt Gehörlosenbeauftragter hier in Hansa, damit das für alle nochmal offiziell ist. Und ich möchte dafür einstehen, dass die Gehörlosen in der Hansa-Vereinigung einen Platz in der Gemeinde haben. Und ich möchte auch, dass diese Stärke der Gehörlosengemeinschaft auch ausgetragen wird. Und deswegen ist es eigentlich nur gut, wenn wir einander begegnen und uns austauschen. Und in diesem Sinne möchte ich euch auch gerne einladen, jetzt aufzustehen und ein Lied zu singen.